Natürlich ist das ein Transformationspfad, das ist ein Weg, den du beschreitest. Deshalb rede ich auch nie von nachhaltigen Produkten, sondern nachhaltigeren. Ja, das ist, natürlich sind sie meistens nie nachhaltig, sondern naja, sie bewegen sich in eine bessere Richtung, sagen wir mal so. Und an der Stelle sind wir Opfer, ja, wir sind aber auch gleichzeitig Täter, weil mit jeder Entscheidung, die wir treffen, favorisieren wir das eine oder andere System. Ja, und in diesem Spannungsfeld müssen wir halt leben und müssen halt gucken. Und deshalb bin ich da auch häufig dann ein bisschen angeeckt mit denjenigen, die das vielleicht viel härter betrachten und sagen, wir müssen von heute auf morgen alles verändern, weil sonst geht das nicht mehr weiter. Ja, verstehe ich auch, aber das wird nicht funktionieren, weil sonst kollabiert unser System. Ja, wir sind halt darauf ausgelegt, einfach zu konsumieren. Es muss um Wirtschaftswachstum gehen. Wenn du kein Wirtschaftswachstum mehr hast, dann funktionieren unsere ganzen Sozialsysteme auch nicht mehr. Bis hin zu den Staatsfinanzen. Also da sind halt so viele Ebenen und so eine Komplexität, dass wir eigentlich, das ist eine Operation am offenen Herzen hier, machen wir uns nichts vor. Ja, und wir müssen gucken, dass der Patient, und das sind wir an der Stelle auch noch wir als Gesellschaft oder als Menschen, dabei am Leben bleiben.
Das ist Dr. Martin Bethke, Nachhaltigkeitsexperte, Buchautor und Gründer von Butterfly Effect Consulting. Martin begleitet Unternehmen in allen Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit, gerade wenn es um das Spannungsfeld geht zwischen ganz operativen Anforderungen durch KPI-getriebene Regulatorik und perspektivische unternehmensstrategische Ausrichtung im Sinne von, wie wollen wir als Unternehmen einen Beitrag zu einem gesunden Planeten leisten? Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, einen Double-Click auf das magische und das schon faszinierende, nicht zu verstehende des Lebens zu machen. Begrüßt mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Und ich habe heute einen Gast, der sich im wahrsten Sinne des Wortes und doppeldeutig zu verstehen mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig oder nachhaltiger beschäftigt. Und das nicht erst seit heute, sondern schon etwas länger. Er hat nämlich unter anderem auch schon Bücher dazu geschrieben. Eines davon zum Beispiel lautet Nachhaltiges Wirtschaften als Erfolgsfaktor. Und ein weiteres wird in Kürze folgen, wo es nämlich darum geht, inwieweit Nachhaltigkeit tatsächlich ein ganz, ganz nachhaltiger Faktor in einer Unternehmensstrategie sein kann. Und ich freue mich ganz besonders, dass der liebe Dr. Martin Bethke mir jetzt gegenüber sitzt und wir eben nachhaltig, im besten Falle über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Und vielleicht sogar auch gemeinsam rausfinden, wann es mehr oder weniger nur Folklore ist, also so, wo es gerade State of the Art ist, vielleicht auch im unternehmerischen Kontext darüber zu sprechen und wo es wirklich darum geht, ernsthaft, seriös oder eben nachhaltig auch zu schauen, wie man das gesund im besten Fall in ein Geschäftsmodell einweben kann, sodass es eben auch tatsächlich landen kann und seine Wirkung zeigt. Somit freue ich mich ganz besonders, den lieben Martin begrüßen zu dürfen. Hallo, lieber Martin.
Hallo, Stefan. Schön, hier zu sein.
So, jetzt hatte ich im Intro ja schon zwei, drei Sätze zu dir verloren und ganz besonders im Besonderen natürlich zu dem Thema, mit dem du dich nicht nur als Buchautor, sondern eben auch in ganz unterschiedlichen Settings beschäftigst. Und ich glaube, was uns beide ja auch vereint, das haben wir ja auch im Vorgespräch schon festgestellt, ist, dass wir auf der einen Seite in diesem Spannungsfeld sitzen zwischen Sustainability, Nachhaltigkeit, mittlerweile schon so als Buzzword, wo wir vielleicht schon so sagen können, ich kann es eigentlich gar nicht mehr hören, und gleichzeitig natürlich einer extrem wichtigen und hier doppeldeutig nachhaltigen Diskussion, die es einfach zu führen gilt in diesem Zusammenhang. Und jetzt heißt der Podcast von mir ja Beyond KPI und ist ja eben an der Stelle auch eher metaphorisch zu verstehen. Das heißt also, es geht so um Fragen, die zum Beispiel eben in Unternehmen manchmal nicht messbar sind. Und jetzt in Bezug auf Menschen ist Beyond KPI für mich immer metaphorisch insofern zu verstehen, als dass es ja offensichtlich so ist, dass Menschen irgendwann im Leben anfangen, sich mit Themen zu beschäftigen. Mhm. Und das hat ja manchmal was mit so einer Erkenntnisschleife oder mit einem Erkenntnisprozess zu tun, aber eben manchmal auch so mit diesem berühmten einen, ich weiß gar nicht, Tipping Point oder so würde ich es fast beschreiben. Deswegen meine Frage, bevor wir jetzt tiefer in das Thema Nachhaltigkeit, auch vielleicht sogar in der Gesellschaft oder in Organisationen einsteigen, mal so eine ganz persönliche Frage an dich, lieber Martin. Gab es diesen einen Moment, also so dieses, du bist morgens aufgewacht und hast gedacht so, okay, alles klar, ich muss mich jetzt irgendwie mit dem Thema Nachhaltigkeit doch nochmal auf einer anderen Ebene beschäftigen?
Ja, diesen Moment, also ich würde gar nicht sagen, dass es ein Moment war, sondern es war ein Moment, der quasi 8,5 Jahre angehalten hat. Hintergrund ist der, dass ich in meiner beruflichen Karriere 8,5 Jahre bei National Geographic gearbeitet habe und das Magazin mit diesem gelben Rahmen und habe bei National Geographic in Deutschland quasi die Marke aufgebaut, habe den Buchverlag mit aufgebaut und mich sehr stark mit diesen ganzen Inhalten auseinandergesetzt. Und National Geographic hatte einen Claim damals und der hieß "We inspire people to care about the planet". Und ich dachte immer, wie geil ist dieser Claim eigentlich? Ja, einfach so Leute zu inspirieren, die Erde schön zu finden und alles, was da so durch die Gegend kreucht und fleucht. Ich meine, jeder, der mal im Urlaub war und irgendwo hingefahren ist, so Natur gesehen hat oder Tiere, weiß ganz genau, das sind Momente, die vergisst man nicht. Und ich hatte tagtäglich jetzt damit zu tun und auch das Glück, Menschen quasi auf die Reise zu schicken, nämlich Autoren, Fotografen und zu sagen, hey, fahr mal dahin, fotografier das mal und dokumentier das einfach, weil die Überlegung war, dass wenn die Leute das dann sehen und das schön finden, dann sind sie auch bereit, das zu schützen, also etwas dafür zu tun. Und das war so mein ausschlaggebendes Moment, ehrlich gesagt, das Thema Nachhaltigkeit. Und es war relativ oberflächlich, ehrlich gesagt, ne? Einfach so weiter zu verfolgen und zu gucken, ja, irgendwie ist das macht auch beruflich natürlich Spaß, ne? Sich nur um die schönen Dinge zu kümmern und zu sagen, so, die gucke ich mir jetzt mal an. Unabhängig davon, dass die Leute dann dahin geflogen sind oder mit dem Auto hingefahren sind oder was auch immer, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, sondern es war wirklich so dieses Thema, was im Vordergrund stand. Und das war der Moment, deshalb über 8,5 Jahre, der mich eigentlich so auf meine Nachhaltigkeitsreise auch gebracht hat.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, ich bin total dabei und ich meine, das Magazin, jetzt würde man ja fast sagen, ja. Ohne jetzt behaupten zu wollen, dass ich da irgendwie jede Ausgabe gelesen habe, aber kennen
ja, ich auch nicht.
Würde ich wahrscheinlich sogar, also wie gesagt, ist ja auch egal, aber kennen tun es wahrscheinlich irgendwie jeder.
Ja.
Und wie du schon richtig sagst, also sich in so einem Umfeld damit zu beschäftigen und irgendwie, wie du auch sagst, naja, Menschen loszuschicken, die machen mal schöne Bilder, ist ja das eine.
Ja.
Und allerdings, sage ich jetzt mal, in den Alltag von Menschen oder auch Unternehmen sich mit diesem Thema zu beschäftigen, wo es ja um was ganz Unmittelbares also geht. Ja. Ne? Also nämlich so im, wie verdiene ich denn eigentlich mein Geld oder wie kann ich denn eigentlich ein Geschäftsmodell erfolgreich halten, gerade auch in diesem Umfeld Nachhaltigkeit, finde ich. Und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von besser oder schlechter, sondern eher im Sinne von, das hat ja nochmal eine andere Qualität. Also damit Absolut. Meine ich so eine Unmittelbarkeit.
Ja.
Im täglichen Doing sozusagen, das ist ja nochmal was anderes. Also was waren da so Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du auf einmal natürlich mit ganz anderen Fragestellungen konfrontiert wurdest?
Ja, Nachhaltigkeit hat ja verschiedene Ebenen. Das ist ja so dass die Herausforderung. Die meisten Leute denken ja immer so Nachhaltigkeit, das ist eigentlich immer nur die ökologische Komponente. Ne? Einfach zu gucken, dass es der Natur gut geht, dass wir ein vernünftiges Klima haben und so weiter. Aber Was vergessen wird, ist natürlich, dass es auch eine ökonomische und eine soziale Komponente hat. Mhm. Und ich habe im Zuge meiner quasi Nachhaltigkeitsreise dann bei einer weiteren beruflichen Station 3 Jahre beim WWF gearbeitet als Geschäftsleiter und war dort zuständig für den ganzen Bereich Business and Markets. Also zu gucken, wie kann man letztendlich Unternehmen nachhaltiger aufstellen? Und zwar genau in Bezug auf diese 3 Komponenten, ökologisch, ökonomisch und sozial, um das eben auch zueinander zu bringen. Weil ich glaube, jedem ist klar, dass wenn ein Unternehmen jetzt von heute auf morgen nur noch ökologische Kriterien in den Vordergrund stellen sollte, dann müssen die meisten eigentlich den Laden dicht machen. Ne? Dann macht einer das Licht aus und dann gehen sie raus und dann war's das. Mhm. Weil kein Unternehmen oder fast keins ist wirklich ökologisch unterwegs. Ja, also jeder hat irgendwie einen Fußabdruck, den er mit seinem Geschäftsmodell hinterlässt. Und das war beim WWF dann so die nächste Steigerung auch meiner Nachhaltigkeitsreise, nämlich diese 3 Faktoren anzugucken und zu überlegen, okay, was ist da draußen eigentlich so los mit diesen ganzen Unternehmen? Na, was machen die eigentlich und was passiert eigentlich im Rahmen dessen, wie sie arbeiten auf der ökonomischen, ökologischen und sozialen Ebene? Und was bedeutet das, wenn wir diese Geschäftsmodelle transformieren wollen? Also wenn wir sagen wollen, okay, wir wollen da eine stärkere ökologische Komponente drin haben, damit das alles ausgeglichen ist, weil da gibt's erheblichen Nachholbedarf. Hm. Und das ist so der Punkt dann gewesen, wo ich dann auch tiefer eingetaucht bin in das Thema. Denn letztendlich ist das eine ganz große Transformation, die wir da versuchen müssen hinzukriegen. Und insbesondere die Unternehmen sind da gefordert. Es wird ja immer gesagt, der Einzelne muss seinen CO2-Fußabdruck da auf die Reihe kriegen und wir alle werden da so ein bisschen dann losgeschickt und kriegen unser schlechtes Umweltgewissen. Aber mal ganz ehrlich, im Vergleich zu einem Shell, BP oder Lufthansa, ist das eigentlich nichts, was wir da machen, sondern das sind die Unternehmen, die natürlich einen viel größeren Fußabdruck haben.
Mhm. Jetzt sprichst du ein Thema an. Jetzt hast du natürlich noch einen Begriff genannt wie den Fußabdruck. Ich glaube, wir beide wissen ja, dass das ja eine ziemlich geile PR-Idee auch mal eines relativ großen Lobbyverbandes war, den Fußabdruck einzuführen, um eigentlich mehr oder weniger vom Eigentlichen abzulenken.
Richtig, also
von daher. Genau. Aber du sprichst eben genau dieses Thema an und vielleicht damit ja auch so eine ganz entscheidende Fragestellung. Was ist möglicherweise so einer gerade der, jetzt auch wieder der Begriff, nachhaltigsten Hebel, den wir eigentlich betrachten müssen, überhaupt was zu verändern? Und da sprichst du eben natürlich, ich würde das jetzt mal nicht vollkommen ausklammern, aber vollkommen richtig. Wahrscheinlich ist es hier sogar eher sowohl als auch. Also irgendwie kann jeder Einzelne was tun. Ich glaube, wir sprechen hier wahrscheinlich eher über so das ganze Thema Bewusstwerdung in einer Gesellschaft, wo ja irgendwie ja doch wieder jeder was beitragen kann. Und vollkommen richtig, ob jetzt der Karl-Heinz und die Gisela ihren Müll trennen, hat sicherlich nochmal einen anderen Hebel, als wenn irgendwie ein unglaublich großes Geschäftsmodell, ich weiß gar nicht, das global agiert, irgendwie anfängt, natürlich sowas wie Nachhaltigkeit oder so in seine kompletten Geschäftsprozesse, wo auch immer, anfängt zu integrieren.
Ja.
Jetzt habe ich aber gerade eben auch von diesem sowohl als auch gesprochen und da wäre jetzt meine Frage mal, wo du ja auch schon erwähnt hast, es geht immer irgendwie um Transformation. Und da finde ich manchmal ist ja auch ganz wichtig, durchaus auch mal zu unterscheiden zwischen diesen Entweder-oder oder diesen sowohl als auch Entscheidungen. Und ich glaube ja auch zutiefst, dass es einfach wahrscheinlich in diesem Zusammenhang so ein paar Entweder-oder-Entscheidungen braucht, weil irgendwie alles nur als sowohl als auch bedeutet ja auch, dass zwar irgendwie alle sich dann nachher einig sind, aber keiner anfängt irgendwas zu machen.
Ja, absolut.
Und wenn wir das jetzt mal benutzen, so diese Entweder-oder oder sowohl als auch Entscheidungen oder Fragen.
Ja.
Was wären denn zum Beispiel für dich aus deiner Perspektive, weil du ja zum Beispiel auch ein Buch von dir heißt ja auch Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor und damit muss ich ja offensichtlich, wenn ich jetzt mal unternehmerisch da drauf schaue, doch irgendwie 1, 2 oder 3 Entweder-Oder-Entscheidungen treffen, bevor ich loslege, oder? Täusche ich mich da?
Nee, da täuschst du dich nicht. Also das ist mit Sicherheit so, dass man auch eine Entweder-Oder-Entscheidung treffen muss. Also man muss sich ja letztendlich auch, und das jedes Unternehmen ja gefordert, also insbesondere auch die mittelständischen Unternehmen, mal angucken, wie ist mein Geschäftsmodell eigentlich? Also wie bin ich aufgestellt? Und jedes Unternehmen hat einen unternehmerischen Kontext, in dem es agiert. Ja, ob es nun die Kunden sind, ob es der Ort ist, wo ich produziere oder die Mitarbeiter, die ich habe. Und an der Stelle zu überlegen, ist in 5 Jahren eigentlich genau das, was ich um erfolgreich und wirtschaftlich zu handeln, noch genau so, wie es jetzt ist, oder ist es in 5 Jahren vielleicht anders, weil das Klima eskaliert ist oder es so warm ist, dass meine Leute auf den Feldern nicht mehr arbeiten können oder nicht mehr produzieren können, weil die Wellblechhütte in Bangladesch, um ein Beispiel zu nehmen, einfach viel zu heiß geworden ist und wir keine Klimaanlagen dort haben. Und da gibt es eben diese Entweder-Oder-Entscheidung, wobei mischen kann man es auch mit sowohl als auch, ne, weil das ist ja ein Übergang sozusagen. Aber dass das Unternehmen sich dort überlegen müssen, wie bin ich in 5 Jahren eigentlich aufgestellt? Ja, wenn also das alles, was die Wissenschaft sagt in Bezug auf Klima, Umwelt und so weiter, wirklich so kommt, was mache ich denn dann? Und das ist, da kann jeder im Prinzip dann auch den Schalter umlegen und sagen, okay, das nicht von heute auf morgen, aber zumindest so in 2, 3 Jahren möchte ich, dass mein Geschäft so oder so aufgestellt ist. Und vielleicht, um noch ein anderes Beispiel zu geben, das ist so ein bisschen auf der höheren Ebene noch, wenn du dir die Bundesausgaben mal anguckst. Wir geben jedes Jahr 65 Milliarden für klimaschädliche Subventionen in Deutschland aus. Also 65 Milliarden. Gleichzeitig versuchen wir den Klimaschutz zu fördern und den Umweltschutz und sagen, wir haben jetzt ein Sondervermögen von 100 Milliarden. Ja, aber was ist denn das im Verhältnis zu den 65 Milliarden, die wir jedes Jahr ausgeben? Weil die 100 Milliarden, die gehen ja auf die 10 Jahre. Ja, so, das heißt, das muss man auch noch runterbrechen. Und das ist so dieses Entweder-Oder. Wollen wir das eine oder wollen wir das andere? Weil beides zusammen funktioniert an der Stelle nicht. Es macht keinen Sinn, Geld auszugeben für klimaschädliche Subventionen. Auf der anderen Seite zu sagen, aber wir haben nicht genug Geld für Klimaschutz.
Ich glaube, wir sind aber ja schon irgendwie gerade da an einer, wie ich finde, so einem ganz neuralgischen Punkt. Weil wir hatten uns ja aber auch ein bisschen darauf geeinigt, dass wir uns hier mal so ein bisschen gegenseitig auch challengen wollen.
Ja, absolut.
In so ein Spannungsfeld setzen. Jetzt treffen wir ja dann aber auch auf Ereignisse in dieser Welt oder was du ja auch sagst, bewegt sich ja auch so im Bereich von rationaler Argumentation. Also ich glaube sogar ja auch zutiefst daran, dass man ganz viele Dinge, vielleicht sogar auch im global-galaktischen Raum, wenn man so Leute 1 zu 1 mit denen spricht, dann sagen die, ja, verstehe ich.
Ja.
So, jetzt sind wir aber ja alle Teil von irgendwie größeren Gruppen, nennen wir sie mal Gesellschaft oder auch Unternehmen. Und auf einmal entwickelt sich so eine Eigendynamik, ne, wo du auf einmal merkst, aus einer total rationalen und auch total aus einer Diskussion, wo man merkt, man ist irgendwie, man kommt auch auf einen Nenner, kippt das auf einmal und man merkt, das hat überhaupt keine Rationalität mehr. Und weil du ja eben auch sagst, also deswegen meine Frage konkret, ist das vielleicht eine dieser Entweder-Oder-Entscheidungen und jetzt vielleicht auch ganz persönlich für dich, wo du merkst, naja, du redest mit Menschen eben in so einem Kontext und die nicken immer und sagen, ja, verstehe ich alles, weil die Rechnung, die du aufmachst, die versteht ja in Anführungszeichen jeder. Und dann werden aber trotzdem andere Entscheidungen getroffen.
Genau.
Wie beobachtest, also hast du da eine Antwort drauf? Dann, ich wäre froh, wenn du sie hättest, dann also, bitte teile sie uns mit.
Also ich, mir begegnet das natürlich auch jeden Tag, ne? Also in den Beratungsprojekten, die wir haben bei Butterfly Effect Consulting oder aber auch im persönlichen Dialog, genauso wie du es angesprochen hast. Und ich glaube, für mich ist das entweder oder an der Stelle runtergebrochen auf entweder wir schaffen es, die Menschen emotional zu erreichen oder wir scheitern. Weil genau das, was du sagst, die Fakten sind ja klar, die kennt jeder, der sie kennen möchte. Die Wissenschaft ist eindeutig an der Stelle, ja, Klammer auf, es gibt immer ein YouTube-Video, was anderes zeigt, Klammer zu, das ist aber nicht relevant. Und viele Leute handeln einfach und auch Unternehmen trotzdem immer noch so, wie sie es immer getan haben. Und meine These ist einfach an der Stelle, wir müssen es schaffen, diese Menschen auch emotional zu erreichen und ihnen gleichzeitig auch zu zeigen, dass eine Verhaltensveränderung, die ja per se immer schwierig ist, das weiß jeder von uns, ne? Versuch mal mit dem Fitnessstudio anzufangen, wenn du es 2 Jahre nicht gemacht hast, da weiß jeder, wie schwierig das ist. Aber wir müssen es schaffen, den Leuten zu vermitteln, was sie gewinnen, wenn sie eben diese Veränderung durchführen und wenn etwas passiert, was Positives passiert. Also das ist, glaube ich, genau das, was für mich das Entweder-Oder ist.
Und ich bleib jetzt mal da dran und lass uns da einfach mal tatsächlich weiter den kritischen Blick drauf halten.
Ja.
Okay, jetzt sagst du, klar, Emotionalität. Und jetzt gibt's ja dann, da gibt's ja auch, könnte man sagen, 2 Kommunikationsstrategien. Die eine ist dystopisch, also wir sagen den Leuten, um Gottes Willen, also wenn du das nicht machst, dann.
Ja.
Irgendwie würde ich fast ein bisschen behaupten, die ist aber eher gescheitert. Also irgendwie haben wir gemerkt, wenn wir noch mehr dystopische Bilder zeigen, da bewegt sich keiner.
Ja.
Oder man könnte sogar sagen, dann wird ja der Angstimpuls eigentlich nur noch mehr verstärkt und Leute fangen an, sich gar nicht mehr zu bewegen. So dann die Idee, naja, dann zeigen wir, was sie gewinnen können.
Ja.
Dann finde ich manchmal, zumindest in meiner Wahrnehmung, du kannst mich gerne korrigieren, dann wird's ja relativ abstrakt, weil das muss man sich ja vorstellen können.
Ja.
Und jetzt ist meine Frage und jetzt komme ich wieder zurück. Wir setzen uns wieder ins Spannungsfeld rein.
Ja.
Also jetzt auf der einen Seite, wir wissen ja irgendwie, existenzielle Sicherheit und soziale Sicherheit ist eigentlich, sind die beiden Pole, wo Menschen, die Menschen quasi 24/7 irgendwie empfinden wollen.
Ja.
So, und jetzt mal im Abgleich mit diesen beiden Grundbedürfnissen, würde ich fast sogar sagen, wie fangen wir an, darüber zu reden, dass überhaupt irgendwas landen kann? Also das ist tatsächlich so eine Frage, die mich total umtreibt. Also hast du da irgendwie eine Idee zu oder eine Antwort drauf oder irgendwie... Also da auch eine gewisse Anschlussfähigkeit vielleicht sogar herzustellen. Ne? Es geht ja nicht immer darum, dass sofort alles dann sofort funktioniert, aber dass irgendwie überhaupt mal so eine Art Bewusstwerdung oder so irgendwie anfängt, dass Menschen sich doch irgendwie damit anfangen zu beschäftigen.
Also ich habe vor kurzem mit einer Kollegin, naja, oder Mitstreiterin gesprochen, die in einer großen Marketingagentur arbeitet. Und das ist Europas größte Marketingagentur und sind dafür zuständig, quasi auch für die großen Unternehmen die Kampagnen zu entwickeln. Und das Storytelling. Und wir hatten da den Dialog, dass sie letztendlich sagte, naja, wir haben es früher geschafft, mit dem ganzen Marketing die Leute davon zu überzeugen, auch Zigaretten in den Mund zu nehmen, zu rauchen, das Ganze einzuatmen, obwohl alle wussten, dass das negativ ist, dass es nicht gut ist für die Gesundheit. Und trotzdem gab es den Marlboro-Mann und alle waren glücklich, wenn sie eine Zigarette geraucht haben, weil sie fühlten sich, als wenn sie auf der Ranch sind oder auf dem Pferd oder was auch immer. Dieser Freiheitsgedanke war auf einmal mit Zigaretten verknüpft. Und worauf wir dann letztendlich kamen, ist, dass eigentlich diese Geschichten und auch das Marketing, was in Bezug auf Nachhaltigkeit betrieben wird, dass das noch lange nicht ausgereift ist, dass wir da einfach viel mehr Menschen mitnehmen könnten, wenn wir die richtigen Geschichten erzählen und das auch richtig verknüpfen. Weil ganz ehrlich, wenn wir es schaffen, Leute davon zu überzeugen, krebsverursachende Produkte in den Mund zu nehmen und sich dabei auch noch gut zu fühlen, ganz ehrlich, dann kann es auch nicht so schwierig sein, das Ganze auch mal umzudrehen. Ja, und das ist so ein Punkt, wo wir lange drüber nachgedacht haben und wo ich auch denke, ja, das ist eigentlich sehr wahr. Es sind eigentlich die Geschichten, die wir uns erzählen. Und wenn ich sage, die Leute müssen auch erkennen, was sie gewinnen, dann muss das eben auch auf einer emotionalen Ebene stattfinden, weil machen wir uns doch nichts vor. Jeder von uns hat Interesse daran, dass dass wir saubere Luft atmen, dass wir sauberes Wasser haben, dass wir eine lebenswerte Umgebung haben, dass uns nicht irgendwie der Kopf wegbrutzelt, wenn wir rausgehen, weil es im Sommer zu heiß ist. Das finden wir eigentlich alle ganz gut.
Mhm.
Ja. So, und deshalb ist so das Storytelling, und ich glaube, da haben wir noch unfassbar viel Nachholbedarf, weil man hat es ja auch im Bundestagswahlkampf zum Beispiel gesehen, also wie negativ bestimmte Sachen einfach geframed werden. Also Windräder sind auf einmal dann, die müssen abgerissen werden, weil sie die Landschaft verschandeln. Machen wir uns doch nichts vor. Ich meine, vor meinem Haus läuft ja auch eine Straße, und auf der Straße zu sitzen, die ist jetzt auch nicht wirklich schön. Ja, und da ist auch sehr viel Material für verwendet worden. Und da sieht man eigentlich, wie das Framing und die Perspektive dann auch durch Sprache beeinflusst wird. Und ich glaube, da gibt es einfach noch ganz viel Nachholbedarf und auch ganz viel, was man tun kann.
Mhm.
Also wie rede ich über Sachen? Wie denke ich über Sachen? Welche Perspektive nehme ich ein? Und das ist, ich finde es bei Windrädern, finde ich es besonders eklatant, weil ich komme jetzt aus dem Norden und ich bin mit Windrädern quasi aufgewachsen und ich finde die Dinger einfach schön.
Mhm.
Ja, das erinnert mich immer an eine Windmühle aus meiner Kindheit. Und wenn ich die dann sehe und die drehen da so lustig vor sich hin, toll. Wenn ich aber mit Freunden aus Süddeutschland rede, dann reden die immer nur von der Verschandelung der Landschaft und man kann die Berge nicht mehr sehen. Und ich denke jedes Mal so, eure Berge, die sehe ich doch auch noch. Ja, das ist auch nur Stein, also machen wir uns nichts vor. Aber das sind so die Perspektiven, die man dann haben kann. Und es ist witzig, wie unterschiedlich man dann auch Sachen betrachtet. Und ich glaube, da müssen wir einfach noch viel mehr ran und viel mehr machen.
Okay, ja, ich höre den Punkt, also unabhängig davon, das würde ich gerne mal dazulegen. Also genau, also eben, ich glaube, wir sind uns ja beide darüber einig und wahrscheinlich nicht ganz so wenig Leute, dass, sagen wir, das Argument, dass die hässlich sind, also ne, ich komme aus dem Ruhrgebiet, also ein Kohlekraftwerk ist jetzt architektonisch auch kein Award-verdächtiges Haus,
kein
wo du sagst, nee, also ich freue mich genau. Wahnsinnig, also den ganzen Tag da drauf zu gucken. Also von daher, ich glaube, wir sind an der Stelle, ist es wahrscheinlich sogar eine Sackgasse, genau ja. Auch so darüber zu diskutieren. Jetzt sprichst du aber auch von Storytelling und auch hier bin ich total dabei. Also am Ende ist es eben so spannend. Wir unterhalten uns ja dann wahrscheinlich über dieses weite Feld von irgendwelchen Narrativen, die da entstehen.
Ja,
und interessanterweise ist eben tatsächlich sogar ein Narrativ in der Lage, Leuten, sag ich mal, Kram zu verkaufen. Und das kann man ja noch erweitern. Also wenn man jetzt Convenience-Food und so weiter anschaut, dann muss man ehrlicherweise gestehen, dann hat man, wenn man da mal etwas genauer reinschaut, jedes Argument auf seiner Seite rational, warum das totaler Schwachsinn ist.
Ja.
Und trotzdem ist es halt einfach eine Milliardenindustrie. Aber absolut. Ich finde ganz spannend, wie du auch schon sagst, dass du dich eben im Austausch mit der Dame da eben von einer Agentur unterhalten hast, die sagt, naja, also das funktioniert halt einfach so. Wir waren in der Lage, das zu tun. Also müssten wir ja auch in der Lage sein, das zu tun. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das klingt ja schon fast so ein bisschen entlarvend, weil man merkt, wie perfide das ja eigentlich auch ist.
Ja, klar.
Sind wir dann alle tatsächlich nur Opfer von Geschäftsmodellen, die halt irgendwie verstanden haben, dass sie Interessen über irgendwie subtile psychologische Strategien sozusagen in unsere Köpfe bringen soll? Oder ist das Teil sozusagen der dystopischen einer dystopischen Welt, die wir gerade versuchen irgendwie zu verstehen?
Ja, I don't know. Also sind wir Opfer? Ja, im gewissen Sinne, also niemand möchte sich ja natürlich als Opfer bezeichnen, ich auch nicht, ne? Aber natürlich sind wir im gewissen Sinne schon Opfer der Welt, in der wir leben. Ja, also wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt als Stefan, ich möchte nur noch nachhaltig leben. Ja, ich kaufe nur noch Produkte, die sind einfach sensationell, die haben keinen Fußabdruck. Du wirst schon im nächsten Edeka scheitern, ja, oder wo auch immer du hingehst. Ja, weil das ist gar nicht im Angebot. Ja, und wenn es im Angebot ist, dann ist es vielleicht so teuer, dass du es dir gar nicht leisten kannst. Also an der Stelle bist du natürlich im gewissen Sinne schon ein Opfer des Systems, in dem du dich befindest.
Ja.
Ja, und du hast halt keine Wahl. Und das ist eben auch, deshalb hatte ich vorhin den Punkt auch in Bezug auf Fliegen oder mit dem Auto irgendwo hinfahren, ähnliches. Wir als Verbraucher haben ja häufig gar keine Wahl, nachhaltiger zu agieren. Und das war genau einer dieser Ansätze, die wir auch damals beim WWF hatten, nämlich dem Verbraucher die nachhaltigere Wahl zu ermöglichen im Supermarktregal oder wo auch immer. Ja, und natürlich ist das ein Transformationspfad, das ist ein Weg, den du beschreitest. Deshalb rede ich auch nie von nachhaltigen Produkten, sondern nachhaltigeren. Ja, natürlich sind sie meistens nie nachhaltig, sondern, naja, sie bewegen sich in eine bessere Richtung, sagen wir mal so. Und an der Stelle sind wir Opfer, ja. Wir sind aber auch gleichzeitig Täter, weil mit jeder Entscheidung, die wir treffen, favorisieren wir das eine oder andere System.
Mhm.
Ja, und in diesem Spannungsfeld müssen wir halt leben und müssen halt gucken, Und deshalb bin ich da auch häufig dann ein bisschen angeeckt mit denjenigen, die das vielleicht viel härter betrachten und sagen, wir müssen von heute auf morgen alles verändern, weil sonst geht das nicht mehr weiter. Ja, verstehe ich auch, aber das wird nicht funktionieren, weil sonst kollabiert unser System.
Mhm.
Ja, wir sind halt darauf ausgelegt, einfach zu konsumieren. Es muss um Wirtschaftswachstum gehen. Wenn du kein Wirtschaftswachstum mehr hast, dann funktionieren unsere ganzen Sozialsysteme auch nicht mehr. Bis hin zu den Staatsfinanzen. Also da sind halt so viele Ebenen und so eine Komplexität, dass wir eigentlich, das ist eine Operation am offenen Herzen hier, machen wir uns nichts vor. Ja, und wir müssen gucken, dass der Patient, und das sind wir an der Stelle auch noch wir als Gesellschaft oder als Menschen, dabei am Leben bleiben.
Jetzt würde ich gerne nochmal diese sowohl als auch Komponente dazu schalten. Ja. Und ich glaube, du hast es mit diesem kleinen Zusatz ja auch schon, glaube ich, getan. Also nachhaltig ja oder nein wäre ja entweder oder.
Ja.
Du hast gesagt nachhaltigerem, jetzt mal aus Unternehmenssicht, nachhaltigerem Ansatz bedeutet ja eben, in eine sowohl als auch vielleicht einzusteigen und eher nochmal andere Fragen zu stellen, die eben nicht nur im Entweder-Oder-Bereich sind, also machen wir das so oder so, weil dann würde die Entscheidung sein, naja, machen wir jetzt den Laden dicht oder können wir es irgendwie weitermachen oder so, also dieses In-Between wahrscheinlich, darum geht's ja.
Ja,
ne?
Richtig.
Und deswegen auch meine Frage und eben jetzt auch ganz konkret an dich, weil du ja, wie gesagt, sogar auch ein Buch darüber geschrieben hast. Wenn ich jetzt als Unternehmen sage, okay, ich möchte das, aber ich weiß jetzt tatsächlich gerade nicht wie, außer alles, was ich mitkriege, ist so groß und so komplex und führt mich im Grunde auch schon wieder in so eine Art Stuck. Also ich weiß also es gibt irgendwie so eine Art, ich sag jetzt mal so, vielleicht ja auch unternehmerische Entscheidung, die sagt, ich möchte das gerne und gleichzeitig nehme ich aber auch meine Angst wahr, dass mein ganzes Geschäftsmodell mir um die Ohren fliegt.
Ja.
Wie begegnest du dann solchen Menschen? Also was sind dann so Dinge, wo du sagst, okay, guck doch mal anders drauf oder ist das eine andere Perspektive oder gibt es auch wirklich so eine Art von 1, 2, 3 Fragen oder so, die du sofort stellst, wo Leute sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden oder worauf kann ich achten?
Das ist eigentlich so eine klassische Ausgangssituation, mit der ich es eigentlich fast tagtäglich zu tun habe. Ne? Also Unternehmer und Unternehmerinnen, die plötzlich sagen, naja, ich möchte eigentlich was verändern. Ich möchte mein Geschäft auf der einen Seite beibehalten. Ja, ich möchte weiterhin profitabel sein und Geld verdienen, weil das ist auch meine gesellschaftliche Verantwortung, die Mitarbeitern gegenüber zum Beispiel. Aber ich möchte irgendwie mein Unternehmen nachhaltiger ausrichten. Ich habe aber keine Ahnung, wie. Und was wir da eigentlich immer machen, das hört sich wirklich banal an, aber das Erste ist erstmal zu gucken, wie sieht eigentlich mein Status quo aus? Ja, wo habe ich jetzt eigentlich Impact mit dem oder Veränderungsmöglichkeiten mit dem, was ich da tue? Ist das im ökologischen Bereich? Ist es im sozialen Bereich? Und die Antwort kann eben nicht sein, ich habe jetzt einen Bienenstock neben dem Vorstandsbüro, das ist irgendwie kein Impact, das ist irgendwie nicht die richtige Antwort, das ist nett, das ist dann auch irgendwie ein schönes Privathobby, das kann man machen. Aber wo ist der Impact, den ich habe? Ja, ist es meine Lieferkette? Sind es die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die Lieferanten? Und das ist das, was wir als Erstes einfach machen. Erstmal zu gucken, wo ist eigentlich, welchen Hebel haben wir eigentlich zur Verfügung?
Mhm.
Ja. Und das ist für viele, gerade wenn man sich jetzt auch, im Augenblick ist ja so das ganze Thema Nachhaltigkeitsregulatorik ein Riesenthema in der Branche, auch in den Unternehmen. Das ist für viele wirklich erhellend, dass sie einfach sich mal Fragen stellen. Ja, wie sieht das in meiner Lieferkette aus? Mit wem arbeite ich zusammen? Wie will ich in 5 Jahren aufgestellt sein? Was brauche ich eigentlich an Materialien für meine Produkte in Zukunft? Und kriege ich die eigentlich auch noch?
Mhm.
Ja, so, ich glaube, wenn man einen Schokoladenhersteller im Augenblick fragt oder Kaffeehersteller, Röstereien, dann wissen die schon ganz genau, dass sie da in der Lieferkette ein Problem haben, weil die klimatischen Veränderungen einfach da sind in den Regionen, wo sie anbauen.
Mhm.
So, und das sind relativ banale Fragen, aber sie eröffnen auf einmal den Lösungsraum und letztendlich auch zeigen nochmal eine andere Perspektive auf das eigene Geschäft.
Hm.
So geht es in der Regel eigentlich mit der Nachhaltigkeitsreise in den meisten Unternehmen erstmal los.
Hm. Und jetzt sprichst du Regulatorik an und damit sind wir sicherlich auch nochmal in einem ganz anderen Spannungsfeld wieder, weißt du, alles schreit irgendwie Bürokratieabbau und da ist ja immer sofort so Lieferkettengesetz und so weiter, da ist ja immer, also wo ich dann jetzt nochmal gerne auch deine Perspektive hätte, wäre, also da spielt ja auch Ideologie und wie du auch schon sagst, spielt ja auch eine ganz große Rolle. Also sind ja manchmal auch so Dinge ideologisch aufgeladen, wo es manchmal darum geht, jetzt können wir die mal wieder so etwas entideologisieren und mal wirklich fragen, was steckt denn da eigentlich hinter? Ne? Also ist das eigentlich überhaupt so? Und was bedeutet das eigentlich zum Beispiel auch so eine Regulatorik? Und jetzt ist tatsächlich auch da verbunden meine Frage, Gibt es da auch einen gesunden Blick drauf? Also jetzt ja. So im Sinne von nicht, also gesund im Sinne von, man kann da auch drauf schauen und irgendwie verstehen, dass es auch was Konstruktives sein kann und nicht nur irgendwie, wir haben eh schon so einen Stapel Zettel hier liegen, jetzt kommt halt nochmal ein Meter Stapel oben drauf und automatisch fängt ja auch an, sag ich mal, so ein Unternehmen, so eine Art Widerstand sich zu entwickeln, der
total
ja gar nicht begründet ist, oder?
Na doch, der ist schon begründet. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz menschliche Reaktion auch. Also Veränderungen finden die meisten Menschen per se erstmal schwierig. Ja, wir haben uns ja auch in der Regel in unserem Alltag und unserem Leben so eingerichtet und auch psychologisch ist ja erwiesen, der Mensch findet Rituale und Kontinuität findet er gut. Ja, da brauchen wir nicht drüber nachdenken, das ist einfach so. Und so ist es in Unternehmen auch. Wenn das Geschäftsmodell einfach so ist und das funktioniert alles, warum soll ich denn darüber nachdenken? Und jetzt kommen aus Brüssel diese ganzen Regularien und ich muss mich damit beschäftigen, das ist Aufwand. Mhm. Ja, der ist gar nicht eingeplant. Und der kostet auch und er nervt. Ja, und das ist dann häufig die Äußerung, die wir dann auch immer hören, wo dann alle sagen, ja, die Bürokratie, die wird immer mehr. Klammer auf, ja, natürlich wird es auch mehr, gar keine Frage. Aber die Selbstverpflichtung der Industrie hilft an der Stelle ja auch nicht, weil da passiert ja gar nichts. Mhm. So, das heißt, wenn du also Sachen verändern willst, dann musst du irgendwie Regeln haben. Das ist wie im Straßenverkehr. Ja, natürlich können alle auch fahren, wie sie wollen, aber wir haben uns ja selber als Gesellschaft auch Regeln dafür gegeben, damit wir das organisieren können. Damit es funktioniert und keiner oder möglichst wenige zu Schaden kommen. Und so ist es unternehmerisch auch. Da kann man natürlich geflissentlich drüber streiten, ob das jetzt überreguliert ist. Und ich würde fast sagen, ja. Aber trotzdem, die Richtung ist schon die richtige. Und ich habe es gerade vor 2 Wochen beim großen Versicherungskonzern mit Vorstand und Geschäftsführerin erlebt, wo wir wirklich über dieses Thema Nachhaltigkeit in allen Ebenen gesprochen haben. Und alle gingen danach aus dem Termin raus und sagten, sie haben was gelernt und was mitgenommen, weil sie auf einmal eine andere Perspektive auf das Unternehmen haben. Mhm. Und ich glaube, darum geht es im ersten Schritt erstmal, diese andere Perspektive einzunehmen und zu verstehen, es geht nicht immer nur um Profit, sondern es geht auch darum, mit wem erwirtschaften wir diesen Profit in unserer Lieferkette, mit welchen Mitarbeitern und mit welchen Kunden und was brauchen wir auch für Rohstoffe, also die ökologische Komponente, um dann Risikomanagement auch betreiben zu können, nämlich wenn diese Aspekte nicht mehr in der Form gegeben sind, wie wir sie eigentlich brauchen, was machen wir denn dann? So, und das sind die Fragestellungen und da, ja, das erfordert manchmal dann eben auch so einen quasi bürokratischen Impuls, die Unternehmen auch in diese Richtung ein bisschen zu treiben und gleichzeitig aber auch Leitplanken zu etablieren, damit alle innerhalb des gleichen Rahmens sich auch bewegen. Also das ist so Vor- und Nachteil dieser ganzen Regulatorik an der Stelle.
Ich will nochmal einen Aspekt aufgreifen, den du auch gerade genannt hast. Da gibt's so 2 Aspekte oder 2 Facetten drin, was mich jetzt mal interessieren würde. Und ich bleib jetzt mal auch ein bisschen frech.
Ja, gerne.
So, jetzt, du bist in vielen Unternehmen unterwegs und da, klar, da ist immer so ganz nett. Ja, da kommt der Herr Dr. Bethke vorbei, der redet immer ein bisschen über Nachhaltigkeit. Ja, also können Sie mal eine Keynote halten.
Ja, genau.
Danke. Dann redest du und dann, ich weiß nicht, dann erlebst du dieses, dann sitzen alle da und ich weiß jetzt, das muss ja nicht immer nur jetzt in den ganzen Vorstandsetagen sein, sondern so und dann nicken alle und sagen, jetzt habe ich es irgendwie gerade nochmal ganz anders betrachtet, Herr Dr. Bicke. Ich bin Ihnen total dankbar für diesen Perspektivwechsel.
Ja.
Und jetzt so, das sind jetzt so diese beiden Facetten, die da drin stecken. Also das eine, wo du merkst, das ist jetzt so eher Folklore gewesen, ne? Irgendwie ist gerade State of the Art, dass man auch mal ein bisschen über Nachhaltigkeit quatscht. Jetzt, wie gesagt, sehr salopp formuliert. Ja. Und dann meine Frage, das ist die eine Frage, wie reagierst du da? Und die andere Frage ist halt auch, ist das was du auch gerade erlebst, dass es eben gerade fast wieder auch so ein Paradox ist? Also auf der einen Seite schimpfen die Leute alle, auf der anderen Seite haben sie verstanden, wenn ich jetzt nicht also auch irgendwo ein bisschen Nachhaltigkeit claime, dann läuft es irgendwie nicht mehr. Also weißt du, was ich meine?
So
dieser Greenwashing-Aspekt. Genau. Okay.
Also das mit dem Claim und dem Greenwashing, das haben die meisten schon verstanden, dass das nicht so gut ist. Ja, also dass sie das lieber nicht machen sollten, weil, Klammer auf, da gibt es auch wieder eine Regulatorik, die da kommt. Aber auch, dass die Kunden das teilweise nicht gut finden, wenn es rauskommt. Also vor dem Shitstorm haben alle Angst. Deshalb so Greenwashing, das machen sie nicht mehr. Aber ja, diese Nachhaltigkeitsfolklore, wie du es gerade gesagt hast, ist übrigens ein schöner Begriff dafür, das gibt's immer noch. Klar, natürlich. Da gibt's die Unternehmen so im Sinne von, wir müssen uns mal aufschlauen. Wir holen den Dr. Bethke und erzählt uns jetzt schön was, so einen kleinen Workshop und dann reden wir auch alle ein bisschen mit und danach sind wir alle aufgeschlaut. Und wenn er dann weg ist, dann machen wir weiter wie gehabt. So, will ich gar nicht abstreiten, das kommt auch vor, gar keine Frage. Das ist eine Seite der Medaille. Die andere ist aber, dass ich auch wahrnehme, dass viele Unternehmen zwar über das ganze Thema Nachhaltigkeitsregulatorik und Nachhaltigkeit im Allgemeinen sich, ich will nicht sagen ärgern, aber das ist schon, die ein bisschen nervt, aber immer mehr verstehen, dass das auch wirtschaftliche Vorteile hat, ja, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, genau das, was ich vorhin sagte, habe ich da irgendwo Risiken in meiner Lieferkette, ne? Ja. Weil das Klima sich verändert. Kriege ich meine Produkte noch vom Hof? Kommen die Rohstoffe noch, die ich brauche? Also, dass das wirklich veritable auch finanzielle Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb hat. Und das sind, da nehme ich halt wahr, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen schwarz-weiß, aber es hat sich ein bisschen stärker polarisiert in den letzten Monaten, vielleicht in den letzten 1,5 Jahren, dass die einen sagen so, oh nee, das wird politisch, die Grünen sind nicht mehr in der Regierung, jetzt brauchen wir nicht mehr Nachhaltigkeit. Ja, so überspitzt formuliert. Und die anderen sagen so, nee, das hat ja gar nichts mit den Grünen zu tun. Ja, sondern es hat was mit Rohstoffen, mit Klima, mit Wetter und so weiter zu tun. Und da sind eigentlich alle Parteien für zuständig. Das ist nicht irgendein Parteiprogramm. Und deshalb machen wir da trotzdem weiter. Und das ist etwas, was ich dann auch sehe und was mir natürlich persönlich dann auch viel mehr Spaß macht als die anderen, muss ich auch ganz klar sagen. Trotzdem halte ich auch die Keynotes bei den anderen, ja, weil manchmal, und deshalb haben wir unsere Company Butterfly-Effekt genannt, also den Schmetterlingseffekt, so ein bisschen Chaostheorie. Vielleicht stößt du ja doch irgendjemanden an und gibst einen Impuls, dass sich da was verändert im Denken. Vielleicht jetzt nicht sofort, aber vielleicht im halben Jahr, weil sie dann denken so, da hat der Bethke doch mal gesagt das und guck mal, jetzt kommt das ja wirklich so. Vielleicht sollten wir da doch mal was tun.
Also genau, ich glaube, es ist immer, das ist wahrscheinlich eben dieses sowohl als auch.
Ja,
also genau,
ja.
Ich manchmal brauch's eben einen ganz kleinen Impuls überhaupt in eine Bewusstwerdung in irgendeiner Form anzustoßen.
Genau, ja.
Und dann brauch's halt einfach manchmal wahrscheinlich die Zeit, was auch immer das bedeutet, wahrscheinlich manchmal Jahre, bis irgendwie anfängt, eben ein wahrscheinlich auch eher großes System sich anfängt zu verändern oder anfängt überhaupt zu bewegen. Wobei am Ende könnte man ja sagen, lebendige Systeme bewegen sich eigentlich immer.
Ja, genau.
Genau, die Frage ist ja irgendwann, wann nur zum Beispiel das natürliche Immunsystem es irgendwie mal durchlässt oder irgendwie aufhört, irgendwie in den Widerstand zu gehen.
Ja.
Ich will aber auch nochmal einen weiteren Aspekt mit aufmachen, weil du das ja auch, also zumindest vielleicht nicht explizit, aber irgendwie taucht das gerade so bei mir auf. So, jetzt, ne, es gibt alle Argumente, du sagst ja auch, das geht ja gar nicht nur darum, ob ich jetzt irgendwie eine Art von ökologisches Bewusstsein habe, sondern manchmal könnte man fast sogar sagen, etwas entromantisiert. Das ist eine knallharte Business-Entscheidung, weil wenn deine Rohstoffkette irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes zusammenbricht, dann brauchst du ja gar nicht mehr über was ganz anderes nachdenken, sondern hast ein ganz anderes Problem in deinem Geschäftsmodell. Tauchten da dann nicht aber auch so in dem Zusammenhang, ne, ich weiß nicht, man nennt das ja so Whataboutism, ne? Naja, Herr Dr. Bethke, das ist ja jetzt nett, dass wir das hier in Deutschland und Europa machen.
Ja.
Aber wenn Sie jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes jeden Tag die Nachrichten anmachen, ehrlich, dann sehe ich in der Welt nur was ganz anderes. Also warum soll ich denn jetzt hier, manchmal sogar ja auch durchaus mit einer berechtigten Frage, Mittelstand in Deutschland, warum soll ich denn jetzt hier anfangen, während über einen Teich gesprungen, sag ich mal, gerade die Entscheidung getroffen wurde, alles, was irgendwie an Fracking oder sonst irgendwie noch geht und an Gasleitung oder an...
Holt es alles raus aus der Erde.
Genau, holen wir noch mal raus und squeezen den Planeten, bis er überhaupt nicht mehr kann. Warum
egal.
Soll ich denn jetzt hier in, weiß ich nicht, in Niedersachsen anfangen, mit meinen 600 People so ungefähr irgendwie jetzt den Kram zu machen. Also, weißt du, so dieses Thema, ich nenne das jetzt mal Whataboutism,
wo
auch was drinsteckt. Also, wo ich jetzt auch sagen kann, da kann man jetzt nicht einfach nur sagen, naja, dann sind sie halt doof, sondern muss man ja sagen, okay, dem muss man ja begegnen, oder?
Ja, natürlich, dem musst du begegnen. Und das habe ich auch bei diesen Keynotes oder auch wenn ich mit Vorständen da zusammensitze und oder Geschäftsführern und über diese Themen rede, da hast du immer einen oder zwei dabei, die genau mit sowas um die Ecke kommen. Ja, und häufig dann auch, mein liebstes Beispiel ist ja aber China, ja, die Chinesen mit ihren Kohlekraftwerken und so weiter. Und verstehe ich, und jedes Mal frage ich sie dann, sagen Sie mal, wo kommt eigentlich Ihr Fernseher her? Oder die meisten Ihrer Produkte, haben Sie da mal in die Label reingeguckt? So, und dann geht es schon langsam los, ja, die werden nicht in Deutschland produziert, sondern die werden woanders produziert. Und vieles davon eben auch in China. Das heißt, wir haben unsere CO2-Emissionen ausgelagert nach China an der Stelle. Ja, und das ist eben die Perspektive, die es dann braucht an der Stelle, um zu verstehen, okay, guck mal, das hängt ja irgendwie miteinander zusammen. Klar, natürlich hast du jetzt das, was du gerade angesprochen hast, hast du auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, Sustainability, hast du einen Backlash. Ja, gerade ich versuche gerade das Wort zu vermeiden, aber der Kollege da drüben in den Vereinigten Staaten von Amerika, der da maßgeblich das jetzt alles bestimmt, der hat ja eine sehr andere Weltsicht und ein sehr anderes Wissenschaftsverständnis auch, wie man das ja gerade mitkriegt. Und natürlich, das ist eine riesen Herausforderung. Also für die meisten Unternehmen, wie gehen wir denn damit jetzt um und warum sollen wir eigentlich noch was tun, wenn die da drüben das alles so machen? Und das ist klar, man kann das so schwarz-weiß betrachten, man kann aber auch sagen, naja, das ändert ja immer noch nichts daran, nur weil er sagt, Fracking ist super, dass deine Rohstoffe vielleicht, weil du Kaffeeröster bist oder Schokoladenhersteller, dass die dann kommen. Ja, nur weil du das Thema ignorierst, heißt es ja nicht, dass es weg ist. Und das ist eben genau das, worüber wir mit vielen auch reden. Und das ist auch das, was viele Unternehmen erkennen, auch wenn die Politik manchmal ein bisschen erratisch ist an der Stelle. Das ändert nichts an den wissenschaftlichen Fakten und es ändert nichts an den Zuständen auf diesem Planeten. Und darum geht es eben, diesen unternehmerischen Kontext sich anzugucken und aus der natürlich auch subjektiven eigenen Wahrnehmung jetzt in Niedersachsen, in Bayern oder wo auch immer, sich anzugucken, was machen diese Veränderungen mit meinem Geschäft? Und ich finde, das Tolle ist an der Stelle, wenn man sich damit dann auch auseinandersetzt, und das ist das, was ich den meisten Unternehmen dann auch sage, das ist doch zutiefst unternehmerisch. Ja, mein Kontext verändert sich. Wie geil ist das denn? Jetzt muss ich einfach mal gucken, wie verändere ich mein Geschäftsmodell? Was macht das mit meinen Kunden? Was macht das mit meinen Lieferanten? Das ist Unternehmertum, nichts anderes.
Mhm.
Ja, das, was viele an der Stelle aus meiner Sicht leider dann tun, ist, ja, in Richtung Politik zu gucken und zu sagen, nee, das will ich aber alles nicht. Ich will das so haben, ich will das so haben oder ich will das so haben. Was ist denn daran unternehmerisch? Das ist doch nur abwarterisch in dem Sinne, wenn ich das Wort jetzt mal erfinden darf an der Stelle. Und da bin ich dann immer so ein bisschen irritiert, weil ich denke so, naja, dann haben Sie vielleicht den falschen Job an der Stelle oder sind in der falschen Position, weil wenn Sie Unternehmer sind, dann sollten Sie jetzt auch was unternehmen und nicht nur abwarten.
Mhm.
Ja. So, und das ist subjektiv. Das muss jedes einzelne Unternehmen, jede einzelne Führungskraft dann auch für sich beantworten. Und gerne zitiere ich dann auch immer Stefan Schaltegger, der ist hier Professor an der Leuphana in Lüneburg. Der hat mal gesagt, dass Führungskräfte, die sich nicht mit ökologischen und sozialen Themen auseinandersetzen, Risikopersonal sind. Mhm. Und zwar Risikopersonal deshalb, weil sie einfach 2/3 des Geschäfts ignorieren oder des Kontextes, in dem sie sich bewegen.
Mhm.
Und das kann sich keiner heutzutage mehr leisten.
Mhm. Und jetzt bleibe ich trotzdem auch nochmal da. Ja, für mich, und da sind wir, glaube ich, ja, ich würde fast sagen, Brothers in Crime. Rational, akademisch, theoretisch, ja. Alles nachvollziehbar. Beobachtung im Alltag, konträr.
Ja, also, genau, also, absolut.
Ja.
Das weiß ja auch jeder. Ich meine, es gibt ja diese ganzen Attributionsstudien. Attitude Behavior ist das ja, ne? Wenn Leute vorm Supermarkt werden sie gefragt, ob sie nachhaltig denken und einkaufen und 85% sagen ja. Und nach dem Checkout, nachdem sie dann eingekauft haben, siehst du nur 15% haben es umgesetzt.
Mhm.
Ja. Also das ist natürlich die Diskrepanz, die wir immer noch haben.
Mhm.
Und mit der es sich dann auseinanderzusetzen gilt, um zu gucken, naja, wie kriegen wir das jetzt verändert? Und da sind wir dann auch ganz schnell wieder bei dem Thema, kann ich mir das eigentlich leisten auch als Unternehmen oder als Verbraucher? Wir ja auch, wenn wir in den Supermarkt gehen. Und ich meine, du kennst es genauso wie ich. Wenn du nachhaltige Produkte kaufen willst, da kannst du tiefer in den Beutel greifen. Und das ist aber am Ende auch wieder eine systemische Frage, weil eigentlich könnte der Mehrwertsteuersatz dafür ja auch ganz anders sein. Du kannst ja umdrehen.
Mhm.
Ja, sagen, dass nachhaltigere Produkte auch günstiger sind im Mehrwertsteuersatz und deshalb auch jeder sich das leisten kann. Und damit hast du auf einmal auch wieder eine soziale Komponente drin. Also das ist eine systemische Frage und ein systemisches Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Weil wenn wir das weiter so machen wie bisher, dann wird das am Ende einfach nicht gut ausgehen.
Mhm.
Ja.
Ich bleib jetzt, wie gesagt, mal bei diesem
Fazit. Ja, quäl mich ruhig ein bisschen.
Ja, genau, deswegen. Ja, du hast es nicht anders gewollt. Also
nee, ich hab's nicht anders gewollt, deshalb bin ich auch hier.
Nee, aber ich finde das ja, also ich meine, das hoffe ich ist okay für dich, weil ja, ich finde das ja,
absolut.
Ich finde das ja auch total spannend. Also ich sag mal, wir bleiben jetzt mal bei dem Pfad
und
da auch vielleicht jetzt sogar tatsächlich nochmal eine etwas persönlichere Frage, weil ne, du bist da irgendwie tagtäglich in diesem, in Anführungszeichen, Spiel unterwegs. Du wirst mit all diesen auch Resistenzen irgendwie auch konfrontiert und so. Wie hältst du dich da frisch? Ich meine, da kann man ja auch irgendwann mal, also ich weiß nicht, ist das manchmal auch so tagesformabhängig, weil ich kann mir ja vorstellen, also manchmal sind dann auch so Tage, wo du denkst, oh nee, also habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und dann gibt's irgendwie Tage, wo man natürlich auch gerade mit diesen vermeintlichen Widerständen, die ja manchmal auch rational gar nicht begründet sind, sondern wo du merkst, das ist, man nennt das ja irgendwie dieses False Balance, ne, wo auch einmal Leute da irgendwie abdriften und über Dinge reden, wo du sagst, naja, das ist ja gar nicht die Frage, sondern es geht ja auch durchaus darum, also das kostet ja auch manchmal echt richtig Energie und Kraft, oder?
Hast ja, du total.
Manchmal auch Teil oder ja. auch manchmal so Tage, wo du sagst oder Wochen, wisst ihr was, lasst mich alle in Ruhe, dann machen wir jetzt einfach so weiter, oder?
Ja, das hab ich auch. Also da manchmal, es gibt auch Tage, da bin ich entgenervt. Ja, also da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Und das sieht man dann manchmal an meinen LinkedIn-Posts. Es gibt Tage, da bin ich dann wirklich krawallig und da habe ich auch keine Lust mehr. Und schreibe das dann auch, wenn ich dann, keine Ahnung, deutsche Politik, amerikanische Politik da in den Fokus nehme. Und es gibt dann auch die Tage, wo ich einfach sage, so jetzt brauche ich ein bisschen, ich brauche mal wieder eine Wohlfühl-Oase. Und dann gehe ich gerne zu so einer Sustainability-Summit oder Konferenz und so weiter. Da weißt du bist voll in der Bubble, alle verstehen dich, alle haben das gleiche Thema. Das ist wie so eine Selbsthilfegruppe dann auch, ne? Da bin ich dann drin und denk so, oh, das ist alles gut. Ich gehöre zu den Guten. Ich beschäftige mich mit tollen Themen. Wir sind alle toll hier. Super. Gehst da raus, hast nichts gelöst, aber fühlst dich zumindest einigermaßen gut. Ja. So. Und das gibt mir dann aber auch Kraft, wieder an Themen ranzugehen und Spaß beiseite. Was es manchmal eben auch braucht, sind einfach so Allianzen und Netzwerke. Dass du dann einfach verstehst, okay, ich bin nicht nur alleine unterwegs, ja. Und ich bin nicht hier der Geisterfahrer. Sondern wir sind ganz viele Geisterfahrer oder wie auch immer du es bezeichnen möchtest, weil das hilft einfach. Ja, das braucht es auch und machen wir uns nichts vor. Wir können diese ganzen Probleme, die kannst du ja sowieso nicht alleine lösen. Ja, wir haben uns global quasi in diese Krisen hineinbegeben und wir reden ja hauptsächlich nur über Klima und Biodiversität, vergessen wir immer ganz gerne. Die Krise hinter der Krise, die ist ja noch größer, aber wir können auch nur zusammen wieder rauskommen. Also geht es darum, eben zu gucken, okay, mit wem kann ich zusammen das machen? Und wir denken halt auch, und ich insbesondere bei uns in der Company, wir denken in Netzwerken. Ja, mit wem können wir zusammenarbeiten und Sachen verändern, gemeinsam was angehen, ob es nun klein ist oder groß, wo können wir was anstoßen? Und das hilft mir persönlich dann auch. Und ich glaube, das ist genau das, was es dann auch braucht, um solche Tage, wo man sagt, so, boah, ich habe echt keinen Bock mehr, ich lese keine Nachrichten mehr. Die Tage gibt's auch, wo ich dann einfach sage, so, die heute bitte kein TV, keine Nachrichten, will ich einfach nicht mehr sehen. Es reicht. Hatte ich in den letzten Monaten, seit der Präsidentenwahl in den USA, hatte ich das häufiger. Davor war es weniger. Aber ja, das braucht es dann einfach. Man muss ja auch auf seine eigene mentale Gesundheit da manchmal achten, weil du kannst nicht nur dich mit Krisen auseinandersetzen. Da wirst du ja irgendwann selber auch zu einer persönlichen Krise.
Da würde ich gerne nochmal bleiben, gerade wo du auch ja den Begriff so Bubble genannt hast. Und ich finde, also würde auch behaupten, bin Teil von irgendwelchen Bubblen.
Ja.
Wo ich glaube, genau, die haben vielleicht auch durchaus ihre Berechtigung, weil manchmal braucht man auch so ein paar Energiepole, wo man so denkt, okay, ich fühle mich nicht den ganzen Tag nur als Alien. Und gleichzeitig finde ich es aber auch immer wieder spannend, sich ja selber auch so ein bisschen zu challengen, weil auch schon richtig sagst, manchmal sorgen solche Bubbles ja auch dafür, dass sie keine Anschlussfähigkeit mehr haben.
Richtig.
Oder eben auch manchmal ja so, ich hatte auch so ein Gespräch und war auch Teil von der Journey von Laura Storm und die hatte mal einen schönen Satz gesagt. Es gab einen ganz wichtigen Moment in ihrem Leben, also die macht ja so Regenerative Economy und Regenerative Leadership und so weiter. Und dann sagte sie, es gab ganz wichtigen neuralgischen Moment in ihrem Leben, wo sich was total verändert hat. Und das hat sie irgendwie so beschrieben, sie hat verstanden, dass sie so als Wounded Warrior oder Angry Activist unterwegs war.
Ja, stimmt.
Und dadurch, also so eine Art innere Haltung und dadurch viel mehr Resistenzen im Außen sozusagen produziert hat, weil sie natürlich gefühlt immer so aus so einem Pol von Schimpfen und eben dystopisch unterwegs war. Und der Moment, wo sie selber angefangen hat zu verstehen, wenn sie schon in sich sozusagen keine Anschlussfähigkeit hat, weil sie die ganze Zeit immer wie so ein Krieger unterwegs ist, dann wird auch im Außen nichts passieren. Also so ein bisschen, könnte man sagen, Law of Attraction mäßig.
Ja.
Und wie nimmst du das wahr? Also was glaubst du, bräuchte es irgendwie noch damit, wir sprechen ja auch so die ganze Zeit über Anschlussfähigkeit, zumindest in meiner Wahrnehmung, damit eben auch so eine Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit immer irgendwie frisch bleibt und eben nicht so eine Bubble entsteht, wo man dann ja sogar manchmal auch in der Politik merkt, wo dann sicherlich ein sehr guter, heroischer Ansatz auf einmal irgendwie leider kommunikativ echt angegangen wird, wo sag mal, so ein doppelter negativer Rückkopplungseffekt in der Gesellschaft zu beobachten ist. Ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, was mir immer hilft, auch um anschlussfähig zu sein, damit mit den Themen, die ich habe, ist, dass ich eigentlich immer einen gesunden Pragmatismus mitbringe. Also gerade im Wirtschaftskontext, weil das, was ich vorhin schon sagte, wenn man zu ideologisch dort unterwegs ist oder zu hardcore das Thema Sustainability nur noch vorantreiben möchte, dann passiert am Ende nämlich gar nichts. Weil die Unternehmen dann einfach sagen, sorry, das ist nicht anschlussfähig, das ist nicht umsetzbar, dann kann ich den Laden dicht machen. So, das heißt, du brauchst einen gewissen Pragmatismus auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Weil wir haben halt über 150 Jahre dieses kapitalistische System mit dem Ausprägung, die wir jetzt haben, so aufgebaut. Das wirst du nicht von heute auf morgen ändern können. Und deshalb musst du an der Stelle auch in Strategien, in Unternehmen oder auch generell, wenn du Nachhaltigkeit da stärker implementieren möchtest, musst du pragmatisch sein. Es geht nicht alles auf einmal. Das ist, am Ende ist es eine Reise. Das ist so eine Journey, die von heute bis, keine Ahnung, in 10, 20, vielleicht auch in 30 Jahren geht, vielleicht auch noch länger. Aber trotzdem kannst du jeden Tag etwas verändern. Und wenn es nur was Kleines ist. In den Unternehmen, und das ist genauso auch in der Gesellschaft, dass jeder Einzelne von uns trifft jeden Tag, keine Ahnung, 200, 300 Entscheidungen. Selbst wenn du nur 1% oder 2% nachhaltiger dich entscheidest, wird das in Summe, wenn jeder das macht, natürlich einen großen Effekt haben. Und ich glaube, das ist genau das, was es im Augenblick auch braucht und wo ich einen gewissen Pragmatismus auch an den Tag lege. Ich hatte diese Diskussion ganz, ganz häufig auch, als ich beim WWF war. Muss man wissen, eine Naturschutzorganisation, die mit Unternehmen arbeitet, ist natürlich per se immer sehr stark im Fokus der Medien und der Öffentlichkeit. Mhm. Und da muss man schon gucken, mit wem arbeitet man zusammen. Trotzdem macht es natürlich keinen Sinn oder ergibt es für mich keinen Sinn, dann mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die ohnehin schon nachhaltig sind, weil der Hebel ist dort einfach viel zu gering. Da brauchst du die große Burgerkette, da brauchst du die großen Supermärkte, weil gerade diese konventionellen Produkte musst du verändern, weil der Hebel ist einfach ein viel größerer, als wenn du jetzt ein nachhaltiges Produkt noch nachhaltiger machst. Ja, und das ist so ein bisschen die große Herausforderung dann auch, gerade so für NGOs dieses Thema anzugehen, weil sie gleichzeitig dann immer natürlich mit dem Shitstorm sich auseinandersetzen müssen. Und das hatte ich halt dort auch. Mhm. Aber ich glaube, das ist so der Punkt. Wir müssen da einen pragmatischen Weg finden, einfach da, wo wir handeln können. Und deshalb auch, wo haben wir als Unternehmen Impact? Wo haben wir als Person der Gesellschaft Impact? Da einfach ranzugehen. Und das Erste, was es dafür eben braucht, ist dieses Bewusstsein. Ja, dass ich immer eine Wahl habe, in der Regel. Ja, vielleicht ein bisschen nachhaltiger zu sein.
Mhm. Ja. Genau, wir sprechen von Impact, wir sprechen von unterschiedlichen Dimensionen, also ja. Oder von auch, ne, genau, individuell, kollektiv, das sind sicherlich so die Kategorien, in denen man ja sowieso denkt.
Ja.
Wobei ich jetzt nochmal genau so wie fast so ein bisschen so eine Abschlussfrage, um das rund zu machen. Und da, ne, ich weiß nicht, ob du den Film Man in Black kennst.
Ja, klar.
Genau.
Welchen Teil?
Wie bitte?
Welchen Teil davon?
Ja, genau. Nee, worum es mir eigentlich geht, das ist manchmal so ein Satz, den höre ich mich häufiger sagen, aber ich will den jetzt mal auch so mit dir teilen. Manchmal gibt es ja so Momente, wo zum einen Fragen gestellt werden und dann sagt man, würde ich jetzt zum Beispiel manchmal auch so antworten, naja, wenn ich dieses Man-in-Blitz-Dings hätte, und dann würde ich einmal draufklicken und alle sind sofort erleuchtet und verlassen den Raum, dann wäre es relativ einfach. Leider ist das aber eben nur ein Film.
Ja.
Und jetzt stellen wir beide uns aber mal vor, ich weiß nicht, ob du da mitgehen kannst, also du hättest jetzt so ein Man-in-Black-Blitz-Dings.
Ja.
Und es gäbe sozusagen eine Sache, die du dir wünschen könntest. Du darfst dir auch die Ebene aussuchen, ob jetzt global galaktisch in Deutschland, Europa oder in einem Unternehmen oder bei dir in deinem Leben. Und du würdest da draufklicken und dann wäre genau dieser eine Wunsch oder dieses eine Ding sozusagen erfüllt.
Ja.
Was wäre das? Gäbe es da was da gerade auftaucht? Ja.
Geile Frage.
Wir bleiben bei Challenging.
Gut. Ja, das ist wirklich eine Challenge. Dieses Blitzdings. Ich glaube, Ich würde mir einfach wünschen, dass wenn man da drauf drückt, die Leute einfach mal die Zusammenhänge zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem verstanden haben. Einfach das, also da alles, was im wissenschaftlichen Diskurs ist, dass das allen erstmal klar ist. Und da, was sie dann daraus machen, sei mal dahingestellt. Aber dass wir darüber nicht mehr reden müssen. Also diese ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass die im Kopf drin sind und die Leute verstehen, das ist die Ausgangslage und jetzt muss ich überlegen, was mache ich damit?
Ja. Das finde ich super. Darf ich auch noch was dazulegen?
Weil ja, klar, gerne.
Ich bin ja quasi unter dem Einfluss von deinem Blitzdings und da fällt mir gerade ein, was du beschreibst, würde ich tatsächlich so beschreiben als systemisches Verständnis. Und zwar wirklich so aus der, also jetzt sicherlich akademisch so aus der Systemtheorie, weil was ich auch manchmal so wahrnehme, viele reden über Ökosystem, das ist ja auch gerade so ein Buzzword im Bereich Strategie. Wir bauen Ökosysteme, wo man dann manchmal denkt, okay, hast du eigentlich verstanden, was Ökosystem bedeutet, weil Öko ist ja eigentlich von diesem griechischen Begriff Oikos.
Mhm.
Und das bedeutet ja eigentlich the whole house.
Ja.
Das bedeutet also, eigentlich war ja Ökonomie so also als Begriff schon immer gedacht als ganzheitliches System.
Ja, klar.
Und manchmal stelle ich mir die Frage, gut, könnte man 500 Jahre Aufklärung wahrscheinlich irgendwie dazu packen, haben wir irgendwie das separiert? Also irgendwann haben wir...
Absolut.
Zwar reden wir die ganze Zeit von systemischem Verständnis, aber irgendwie separieren wir den Kram immer noch und dadurch wird er irgendwie ja fragmentiert und kann gar nicht mehr als System verstanden werden, oder?
Absolut, aber ich meine, das ist ja auch die Theorie oder die Thematik, die wir andauernd haben im Wirtschaftskontext, wo ich mich manchmal frage, ob es nun Politik ist oder Unternehmer, ob die verstanden haben, dass egal wie sie es machen, ihre Wirtschaft oder das, was sie tun, immer noch auf diesem Planeten stattfinden wird. Und dass eigentlich der Zustand dieses Planeten mit seinen ganzen Ökosystemdienstleistungen, ja, wichtig ist für die Wirtschaft. Weil du hast ja häufig so diese Theorie, ja, wir müssen erstmal die Wirtschaft wieder ins Laufen kriegen und dann kümmern wir uns um Nachhaltigkeit. Das ist ja so die beliebteste Ausprägung dieser Thematik, wo ich jedes Mal denke, so, wie wollt ihr das denn machen? Ja, also wie soll das denn gehen? Wenn, versuch mal, Apfelbauer im alten Land in der Nähe von Hamburg zu sein, wenn es keine Bienen mehr gibt. Ja, das wird ein bisschen schwierig. Da läufst du mit dem Pinsel durch die Gegend und versuchst deine Bäume zu bestäuben, wie teilweise in bestimmten Regionen der Welt das schon der Fall ist. Also will sagen, ohne Bienen wird es schwierig. Ohne natürliche Bestäubung wird es schwierig. Ja, so. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass die Leute da auch dann verstehen, einfach, ja, alles, was wir machen, findet halt auf diesem Planeten statt. Ja, und wir sind da in ganz großen Abhängigkeiten, die wir manchmal, genauso wie du richtig sagst, gerne einfach ignorieren und denken so, nee, wir brauchen da einfach nur Technologieoffenheit, dann geht das schon.
Mhm.
Nein, das wird nicht funktionieren. Sorry to say.
Ja, vielleicht ist das, und mein Gott, das ist ja ein schöner Abschluss, vielleicht ist das ja die Entweder-Oder-Entscheidung.
Ja.
Die wir beide zwar irgendwie gar nicht vermeiden, wo wir nur sagen, die Anschlussfähigkeit entsteht durch sowohl als auch.
Ja.
Aber die Entweder-Oder-Entscheidung in dem Spiel, jetzt mal von einem wirklich global-galaktischen, also systemischen Sicht bedeutet, das ist leider Entweder-Oder. Weil wenn du das nicht systemisch betrachtest, und ja, das ist extrem abstrakt, und ja, das ist nicht immer kausal, sofort erschließt sich das, das nicht denkst, dann wird es nicht funktionieren. Vielleicht ist das ja tatsächlich die einzige Entweder-Oder-Entscheidung in dem gesamten Kontext, oder?
Ja, entweder wir betrachten das systemisch und im ganzen Kontext, oder aber wir werden scheitern. So wird es leider sein.
Jetzt habe ich gerade fast ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich jetzt so dystopisch gar nicht enden wollte. Können wir noch irgendwas Schönes sagen?
Ja, wir können sagen,
Hoffnung nicht.
Nein, überhaupt nicht. Also was ich ja auch immer jeden Tag sage, also erstens, aufgeben ist keine Alternative. Ja, das macht überhaupt keinen Spaß. Und zweitens, den Humor lasse ich mir auch nicht nehmen an der Stelle, weil dann bin ich ja kurz bei Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Ja, das würde ich auch nicht zulassen wollen. Und mal ganz ehrlich, das ist doch eigentlich ein ganz schöner blauer Planet hier, auf dem wir unterwegs sind, mit so vielen Vorteilen, auch gerade wir hier in Deutschland. Ich meine, wir leben ja nicht wirklich schlecht. Ja, also, und ich glaube, da gibt es ganz viel zu tun und ganz viel zu bewirken, und jeder Einzelne kann jeden Tag etwas tun. Und ich finde, wenn man sich in diese Haltung begibt und sagt so, nee, was kann ich heute vielleicht in ganz kleinen verändern in Bezug auf mich, mein Unternehmen, meine Gesellschaft, meine Freunde? Ich glaube, da gibt es so viel Handlungsspielraum. Also da muss uns, glaube ich, nicht bange werden, sondern da können wir durchaus optimistisch in die Zukunft gucken. Denn viel zu tun gibt es auf jeden Fall.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und damit danke ich dir sehr für unser schönes Gespräch. Ich glaube, wir sind so ein bisschen durch die Welt von Sustainability und Nachhaltigkeit meandert, mit allen irgendwie Facetten und Dimensionen. Und deswegen vielen Dank, lieber Martin, für deine Zeit.
Ja, danke dir, Stefan. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und das war Beyond KPI. Der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, und bis zum nächsten Mal.